für die, die noch nicht kennen, und ich möchte mit ihm noch beten.
Dankeschön, ja.
Danke, Herr Jesus, dass du bei Bruno bist, dass du dir jetzt auch hilfst, dass er die Worte, die du in mein Herz gelegt hast, kann weitergeben kann. Und vor allem, dass die Worte lebendig können werden, weil dein Geist sie erfüllt. Wir bitten dich, dass du unser Herz auch öffnest und lass uns einfach sehen, was du für uns heute vorhast. Amen.
Amen. Danke vielmals. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich wirklich, heute Morgen hier zu stehen. Ich möchte noch fragen, versteht jemand mein Aargauerdeutsch nicht? Hier. Kein Problem. Gut. Dann fahren wir so weiter. Also ich freue mich, heute Morgen hier zu stehen. Beatrice und ich, wir wohnen ja hier ganz in der Nähe, in Mellingen. Und arbeiten für AVC schon 11 Jahre jetzt, Vollzeit dabei. Und ja, heute Morgen haben wir schon so viel bekommen, was Gott tut, wie gross Gott ist. Und ich will gerade dort einhaken. Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 15 bis 18, ich will meine Gemeinde bauen. Auf den Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und Jesus sagt, ich, also er, ist der, der Gemeinde baut. Das ist Chefsache, sozusagen. Und er sagt, ich will. Es ist sein Wille. Er ist der Bauunternehmer, der einen Wille hat, ein Bauwerk zu vollbringen in dieser Welt. Meine Gemeinde, Jesus, ist der Eigentümer. Und Gemeinde ist auch der Ort, wo eben Jesus die Hauptsache ist. Und dann sagt er, ich will sie bauen. Jesus will nicht einfach ein Fertighaus herstellen, sondern er will Gemeinde bauen mit dir und mit mir. Und das ist das, was wir überall auf der Welt erleben dürfen. Wir sind gerade zurückgekommen von einer Reise nach Asien. Wir sind die Bibel schmuggeln nach Burma, nach Vietnam, in Länder, wo und nach Kambodscha, in Länder, wo es kritisch ist, wo Menschen verfolgt sind. Und es ist einfach immer wieder interessant, wie Gott so auch so Reisen irgendwie ganz speziell segnet. Wir haben 81 Bibeln eingepackt, wir wissen nicht wieso. Also wir haben insgesamt 190 Bibeln können nach Burma reinbringen, was verboten ist eigentlich. Und 81 haben wir gerade dabei gehabt, haben wir in eine Bibelschule bringen. Und dann sind die Studenten aber alle vor gewesen. Und es war eigentlich niemand da gewesen, bis wir gemerkt haben, dass im Nachbarhaus gerade eine Frauenkonferenz gestartet hat. Und die Frauen sind gerade so aus ganz armen Gegenden angereist zu dieser Konferenz. Und die haben uns dann spontan eingeladen, wir sollen Zeugnis geben und ihnen ein bisschen Ermutigung weitergeben. Das haben wir dann gemacht. Und am Schluss haben wir die 81 Bibeln verteilt und es waren 82 Frauen dort gewesen. Und das hat uns so berührt, einfach wie die dann Zeugnis gegeben haben. Die haben sehr schmal zum Teil eine Bibel bekommen, die einen schönen Goldrand hat. Und das ist ganz wichtig in Burma, wo alle Tempel, sonst die buddhistischen, vergoldet sind. Und eine Frau hat uns gesagt, sie habe schon 10 Jahre gebetet für eine eigene Bibel. Sie hatten zwar immer etwa Bibelteile, aber nie eine ganze Bibel. Und die Menschen waren sehr berührt. Und das hat mich einfach neu gestärkt. Auch, ja, es ist ganz wichtig, dass das Wort Gottes rausgebracht wird. Und es hat so viele Menschen auf dieser Welt, die planen drauf. Ich habe gelesen von einer Iranerin, die ist jetzt 86, die hat 71 Jahre gebetet für eine Bibel. Und ja, wenn man das anschaut, dann sieht man einfach, dass wir noch viel zu tun haben. Gut, jetzt möchte ich aber heute Morgen euch mitnehmen. Ich habe gesehen, der AVC muss ich glaube gar nicht mehr vorstellen. Weihnachtspäckli-Aktion, sind ihr ja dabei. Und das sind einfach unsere drei Kerngebiete. Verfolgte Christen beistehen, Notleidenden helfen, aber das Allerwichtigste, Jesus bekannt machen, weil wir können ewig helfen den Notleidenden, wenn sie Jesus nicht kennenlernen, sind sie verloren und es verändert gar nichts in ihren Herzen. Und das ist das, was wir tun und von dem möchte ich heute Morgen berichten, in verfolgten Ländern einerseits, aber vor allem auch in Kriegsgebieten unter den Flüchtlingen. Die Verfolgung nimmt zu, ich glaube, das ist eine Tatsache, die wir fast tagtäglich erleben, wenn wir Nachrichten hören. Es hat noch nie so viele verfolgte Christen gegeben, wie gerade jetzt in der heutigen Zeit. Gründe, warum sie verfolgt sind, haben sich verändert. Weil früher waren es vor allem so kommunistische Systeme gewesen. Heute kommt die Verfolgung aber vor allem aus den Familien heraus. Das ist auch das, was wir in Vietnam gehört haben. Wir haben immer gemeint, ich habe immer gemeint, die Verfolgung in Vietnam sei vor allem auch vom Staat aus. Aber es ist so, wenn jemand zum Glauben kommt, dann ehrt er die Ahnen nicht mehr, betet nicht mehr die Toten zu den toten Vorfahren. Und dann ist er sofort ein Outsider in seiner Familie. Und das ist dann eigentlich das Problem. Das habe ich schon draußen gesehen, das kennt ihr, das ist überall publiziert, die Liste von Open Doors, das sind die Länder mit der grössten Verfolgung. Je dunkler die Farbe, desto stärker die Verfolgung. Und wie immer man das auch misst, Nordkorea ist eigentlich schon seit ewigen Zeiten auf Platz 1 von dieser traurigen Liste. Und das ist ein Land, wo wir auch noch tätig sind. Und wir erleben und hören ganz ermutigende Berichte. Trotz allem, man rechnet, dass 70 bis 100'000, zählt jetzt wahrscheinlich niemand, Christen in den Arbeitslagern sind. Und die sind aufs Äußerste verfolgt. Das Evangelium zu predigen kostet einen hohen Preis. Es ist gerade jetzt wieder ein Mitarbeiter von uns, ein chinesischer Mitarbeiter, ist gefasst worden. Und wir wissen nicht, wie es ihm geht. Ist es ein Gebetsanliegen? Wir wissen es wirklich nicht, was mit ihm im Moment geht in diesem Land. Wahrscheinlich ist er auch in ein Arbeitslager gekommen. Aber in dem Rechteck, wo ich hier zeige, das ist das sogenannte 10-40er-Fenster zwischen dem 10. und dem 40. Breitengrad. Aufgespannt leben 2 von 3 Menschen. Und die meisten von diesen Menschen, die hier leben, sind noch unerreichte Völker. Und Gott tut aber Gewaltiges in diesem Gebiet. Und von dem möchte ich eigentlich heute Morgen erzählen. Ich bin selber von AVC aus ein bisschen mit China vertraut. Durfte kürzlich auch wieder an einer Konferenz mit chinesischen Untergrundleitern. Und sie haben uns berichtet, was Gott tut. Einerseits, dass die Verfolgung wieder anzieht in diesem Land. Andererseits aber, dass Gott Menschen in nie geahntem Ausmaß freisetzt und losschickt als Evangelisten. China war ja das Land, wo der Mao die Christen völlig wollte vernichten. Er hat einmal einmal gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Bibel nur noch im Museum gesehen werden kann. Und heute ist er selber im Museum, in Peking, im Mausoleum aufgebahrt. Und die Bibel ist überall im ganzen Land verbreitet. Man rechnet, dass es 120 bis 150 Millionen wiedergeborene Christen gibt heute in China. Und die haben eine grosse Vision, die heisst «Back to Jerusalem». Das Evangelium von den Enden der Erde, und das ist von Jerusalem aus gesehen, eben da hinten, zurückzupredigen durch all die gefährlichen Länder durch, in Richtung Jerusalem. Und noch einmal all diesen Menschen, die in diesem Rechteck leben, das Evangelium verkünden. Und dann wird der Herr wiederkommen. Das ist die Vision der chinesischen Untergrundgemeinde. Und sie sagen, wir sind zu wenig Menschen, um diesen riesigen Auftrag auszuführen. Helfen uns. Klinkt euch ein, das ist eigentlich ein weltweiter Auftrag, den wir alle haben. Vor allem auch in diesen Gebieten, die Menschen zu erreichen. Und das ist auch ein Fokus und ein Brennpunkt von unserer Arbeit von AVC unterzwischen. Ich selber bin schon im Jahr 1999 mit Kosovo-Flüchtlingen, habe mich angefangen auseinandersetzen. Ich habe eine Reise gemacht, zusammen mit der Beatrice nach Pristina vor Weihnachten 98. Und dann haben wir das Elend gesehen vom Kosovo-Krieg. Damals mitten in Europa schon so viele Flüchtlinge. Und als ich wieder zurückgekommen bin und wieder vor dem Computer im Beruf war, sind mir einfach die Bilder nicht mehr aus dem Kopf raus. Und Gott hat angefangen zu reden in mein Leben hinein. Und so habe ich dann alles aufgegeben und bin jetzt seit dieser Zeit eigentlich Vollzeit im AVC und betreue Flüchtlinge. Wir kommen, eigentlich mit den Flüchtlingen haben wir das ganze Jahr Arbeit und leider muss man das so sagen. Und wir haben ganz verschiedene Projekte. Und wenn ihr die Zahlen anschaut, ich will jetzt hier nicht auf die einzelnen Zahlen eingehen, oder könnt euch irgendetwas rauspicken, es ist ein Riesenelend auf dieser Welt. Wenn man denkt, im Jahr 2015 Im Durchschnitt pro Tag 34'000 neue Flüchtlinge hat es gegeben. Es hat noch nie so viele Menschen gegeben auf der Flucht, wie wir im Moment haben. Und wenn man die alle würde in ein Land hineinpacken, wäre das die 21. grösste Nation der Welt. Es sind Zahlen, aber dahinter sind wirklich menschliche Schicksale, menschliche Tragödien. Und wir werden heute ein bisschen berichten, auch von dem, was Gott tut. Unter diesen Flüchtlingen gibt es natürlich sehr viele auch verfolgte Christen. Und von denen werde ich auch ein bisschen erzählen. Ich selber bin Projektleiter im Libanon. Wir betreuen dort jetzt 6'000 Flüchtlinge in verschiedenen Ortschaften, vor allem in der Stadt Beirut. Auch dort haben wir eine grosse Schule angefangen, mit jetzt 250 Kindern. Und wir arbeiten im BKA-Tal, das ist hier an der Grenze zu Syrien. Keine, sind nur Luftlinien 25 Kilometer bis auf Damaskus durch. Und die Menschen dort oben sind etwa 400'000 Flüchtlinge in diesem Lager. Seit Herbst 2012 sind die dort. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, viele von denen haben die Hoffnung langsam verloren, dass sich noch irgendetwas wird ändern. Und wir setzen alles daran, die Leute zu ermutigen, dort zu bleiben, dort auszuharren. Wir sagen immer, wenn wir einen Franken dort unten ausgeben, gerade nicht weit weg von ihrer Heimat, können wir mehr machen damit, als wenn die hierher kommen. Und vielleicht dann hier irgendeinen Frust haben, auch von unserer Gesellschaft. Ja, wir sehen einfach, dass der Libanon wirklich ein Land ist, wo Flüchtling willkommen heisst, bis heute. Jeder dritte Einwohner ist ein Flüchtling mittlerweile im Libanon. So sieht das aus, wenn wir die besuchen. Wir verteilen regelmässig Lebensmittelpakete dort. Das ist nur möglich, dank dem, dass wir mit dem Hoffnungsnetz zusammenarbeiten und andere Organisationen mitsammeln, mitunterstützen. Aber durch das haben wir das Vertrauen völlig gewonnen von diesen Menschen. Über diese lange Zeit hat noch kein anderes Hilfswerk dort gearbeitet. Und die Menschen vertrauen uns. Und wir sehen einfach, wie die Herzen aufgehen jetzt. Wie Freundschaften entstehen. Wie sie unsere Mitarbeiter immer wieder einladen und sagen, kommt, erzählt uns mehr von eurem Gott. Wir wollen so sein, wie ihr seid. Ihr habt etwas, was wir nicht haben. Und wir wissen natürlich, was das ist. Die Schicksale sind wirklich berührend. Die Familie habe ich jetzt jedes Jahr besucht, die in dieser Baracke wohnt. 12 Personen. Fast jedes Mal, wenn wir kommen, ist irgendeines der Kinder krank. Wir beten dann an, wir geben manchmal Medikamente ab. Aber ja, Gott ist dran und er wirkt auch an den Herzen von diesen Menschen. Was uns wirklich Hoffnung macht ist, und was die Hoffnung eigentlich ist für die Eltern, ist das, wenn man den Kindern eine Zukunft bieten kann. Und das ist eigentlich die beste Investition, nebst dem Evangelium streuen, für uns Schulen bauen dort. Weil sobald die Eltern sehen, dass die Kinder glücklich sind, dann mobilisiert das ihre Kräfte, dort zu bleiben, auszuharren und weiterzumachen. Und mir berührt es jedes Mal, die Kinder, die werden von christlichen Lehrern geschult und die sind total verändert. Wenn wir dort herkommen, die beten jedes Mal für uns und danken Gott für euch und für die Spender auch hier in der Schweiz. Und mir berührt das wirklich, einfach zu sehen, wie die aufblühen unter dem Evangelium. Und ein Vater hat mir gesagt, ich habe nur einen Wunsch, wenn ich je wieder können, nach Aleppo zurückkehren, bringt die Schule mit. Das ist das Beste, was ich schon je gesehen habe, weil die Kinder sind so glücklich in dieser Schule. Und wenn sie mal einen Tag frei haben, dann gehen sie freiwillig in die Schule. Also so sehen wir einfach, wie Gott am Wirken ist. Was wir auch machen, sind Weihnachtspäckli-Aktionen jeweils. Und das ist auch immer eine gute Möglichkeit, den Menschen, den Muslimen mitzuteilen, warum wir Weihnachten feiern. Und viele laden uns ein, dann auch herzukommen. Sie bringen zum Teil die kranken Kinder und sagen, kommt, wir brauchen den Segen von eurem Gott, betet mit meinem Kind, es ist krank. Und Gott macht wirklich Zeichen und Wunder. Wir haben schon viele Geschichten können hören und selber miterleben, wo Kinder berührt worden sind vom Herr und geheilt worden sind. Und natürlich, das Schönste ist, wenn eine Familie durchbricht, wirklich zu Jesus Christus. Und das ist so eine Familie hier, eine Frau, die wirklich ihr Haus, ihr Zelt jetzt aufgemacht hat. Und in diesem Zelt wird das Evangelium predigt. Sie lädt andere Frauen ein, macht Frauenstunden rundherum, geht von Zelt zu Zelt, betet mit Menschen. Wir können eine Gemeinde anfangen in der Stadt Zachle. Die sieht man hier im Hintergrund vom Flüchtlingscamp. Und da kommen wirklich mehr und mehr Menschen zum Glauben jetzt. Es ist wirklich eine Zeit, wo Gott dran ist. Viele haben Fragen, sie kommen die Bibeln über. Wir haben am Anfang nicht getraut, zu evangelisieren in diesen Campen. Das ist viel zu gefährlich. Es könnte Unruhe geben. Aber wir haben dann einfach mal einen Korb mit Bibeln neben die Lebensmittelpakete hier. Und die Leute haben die Bibeln mitgenommen. Und unter anderem hat der blinde Mann so eine Bibel mitgenommen, ist dann in sein Zelt gekommen und hat natürlich gemerkt, ja, das nützt mir nicht viel, wir brauchen jemanden, der mir vorliest. Ist dann zum Leiter gegangen, die Zeltcamps haben meistens einen Leiter, ist zu dem gegangen und hat gesagt, könntest du mir aus dem Buch vorlesen? Und dann hat er das angeschaut und gerade wieder weggerührt und gesagt, das ist die Bibel, das darf ich nicht anlängen. Und dann hat er aber der Mann gesagt, aber ich habe den Wunsch, dass du mir vorlesest. Und den Wunsch hätte er ihm nicht können abschlagen. Und so hat er angefangen vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium. Und als er bei der Bergpredigt war, es sind dann immer mehr Leute gekommen. Jeden Abend haben sie gesagt, lese ich heute wieder. Wir wollen weiterhören, wie es weitergeht. Und als er bei der Bergpredigt war, hat das Kind gesagt, wenn alle Menschen so würden leben, wie es hier steht, dann wären wir nicht da, dann hätten wir keinen Krieg. Und wir sehen einfach, wie Gott wirklich die Herzen berührt von diesen Menschen. Und viele haben dann auch Fragen an Gott oder an Allah. Kommen am Abend, gehen sie auf die Knie, in einer Hand die Bibel, in der anderen den Koran und beten, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir, was ist das Wort. Und in der Nacht haben sie einen Traum, sehen eine weisse Gestalt, die ihnen die Bibel zeigt. Und dann ist einfach alles klar am anderen Tag. Und das sind Zeugnisse, die wir immer wieder hören hier, also in diesen Campen. Gott ist dran. Und ein Mann hat mir gesagt, ich habe Allah immer beschuldigt und gesagt, warum hast du das zugelassen, dass wir aus Damaskus müssen vertrieben werden, dass alles kaputt ist. Aber jetzt, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, hat er mir gesagt, realisiere ich, dass Gott möglicherweise einen Plan hat, dass wir das Buch, das heilige Buch, kennenlernen und studieren. Und so sehen wir wirklich eine grosse Offenheit. Viele von diesen Muslimen sind zutiefst erschüttert in ihren Grundfesten, weil sie sagen, das kann ja nicht der wahre Islam sein. Und doch sehen sie, dass vieles, was von dem Schrecklichen, was passiert ist, wirklich auch im Koran so steht. Und viele sagen dann, mit dem werde ich nichts mehr zu tun haben. Und sind offen und kommen zu Evangelisationen. Das war die allererste Evangelisation, die der Georges Merheb, das ist unser Projektleiter in Beirut, in einer christlichen Schule durchgeführt hat. Seither hat er schon einige solche Evangelisationen gemacht und die Menschen sind offen. Er hat dann auch gebetet, Herr, wir arbeiten für AVC, wir wollen vor allem auch für die verfolgten Christen da sein. Mach du unsere Tür auf. Und so hat er angefangen in diesem Jahr, hat Gott eine Tür aufgetan, und zwar nach Damaskus. Nach Damaskus ist es sehr schwierig herzukommen. Ich wollte selber gehen jetzt. Wir wollten eine Weihnachtspäckli-Aktion machen. Das Problem ist, man braucht einen Einladungsbrief von der Gemeinde, die dort ist. Es gibt noch etwa 1000 Familien, Christen, die eingeschlossen sind in dieser Stadt. Wir kümmern uns im Moment, weil wir zu wenig Mittel haben, um 130 Familien, die man regelmässig besucht und Lebensmittel bringt. Und die Menschen sind wirklich durch ganz Schweres durchgegangen. Und die brauchen so Ermutigung und auch unsere Gebete. Weil das sind wirklich verfolgte Christen, die zum Teil aus anderen Städten, aus Aleppo, aus Homs, nach Damaskus geflohen sind. Aber natürlich vom Regen nicht drauf, kann man sagen. Weil auch in Damaskus fallen Bomben. Unser Projektleiter geht jetzt jeden Monat mindestens einmal her. Er muss jedes Mal durch 10 Militärsperren durchgehen von verschiedenen Terrororganisationen, die hier irgendwo noch ihre Bezirke abdichten. Und es ist sehr gefährlich. Und eben, wir wollten gehen. Und die Christen dort haben gesagt, wir können euch keinen Einladungsbrief schreiben. Sonst werden wir bekannt. Sonst wird unsere Organisation bekannt. Es ist einfach zu gefährlich. Und so probieren wir jetzt die diesjährige Weihnachtsaktion so zu machen, dass wir ihnen einfach Geld geben. Weil die Menschen sind natürlich völlig blank nach so manchem Jahr Krieg, haben keine eigenen Ressourcen mehr und wissen zum Teil nicht, wie sie ihre Familien sollen ernähren sollen. Aber ihr seht hier, wie offen die sind, wie wirklich, auch die Schicksale, die hier durchgegangen sind, die Menschen, also gerade die Frau hier zum Beispiel, man sieht es an den Augen an, durch ganz Schweres. Zum Beispiel sie da hat ihr ein Baby verloren, wo in der Nähe eine Bombe explodiert ist. Und die gleiche Bombe hat die junge Frau, 17, schwer verletzt, sodass sie nicht mehr laufen kann jetzt. Eigentlich müsste sie eine Operation haben, aber es ist nicht möglich dort. Sie da hat ihren Mann verloren. Der ist von der IS entführt worden, misshandelt und dann als Märtyrer gestorben. Und muss jetzt allein für ihr Baby weiter sorgen. Und das sind wirklich Menschen, die uns am Herzen liegen. Verfolgte Christen, die Gebet brauchen, die einfach nicht, manchmal fast nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und trotzdem erleben sie, wie Gott sie durchtreibt, wie Gott sie immer wieder stärkt. Und wir beten vor allem auch, dass ihr Glauben nicht aufhört. Das ist das Gebet von Jesus für uns alle, dass unser Glauben nicht aufhört. Und das ist ganz wichtig. Jetzt möchte ich euch in ein anderes Feld nehmen, wo wir auch tätig sind als AVC. Vorher waren wir hier in Beirut und BK, das ist hier, und Damaskus. Jetzt gehen wir in den Norden von Syrien nach Kobane. Kobane heisst auf Arabisch Ein al-Arab und das heisst die Quelle der Araber. Und ich zeige euch jetzt einen Film von dort und zeige euch, wie Gott uns hier wirklich Türen aufgemacht hat. Und das ist also geschrieben, Unmögliches wird möglich. Das ist wirklich etwas, was für mich ein Wunder ist, dass wir das überhaupt nicht arbeiten können. Jetzt könnte man den Film abfahren hier. Ja.
Am 15. September 2014 startete der islamische Staat seinen Angriff auf die kurdische Grenzstadt gilt für den IS als strategischer Hotspot und Nachschub. Monatelang vom IS eingekesselt und von wenigen kurdischen Milizen verteidigt, wird die Stadt größtenteils zerstört. Heute ist Kobane wieder frei und AVC mittendrin, engagiert in humanitärer Versorgung und Gemeindebau. Jedoch alles der Reihe nach. Vor der Brutalität der IS-Banditen fliehen gegen 300.000 Menschen aus der Stadt und Region Kobane in die benachbarte Türkei. Unser Projektleiter leistet in Suruç, einer kleinen kurdischen Stadt auf türkischer Seite, erste Hilfe durch Essensverteilung, Zeltaufbau und medizinische Notversorgung. Er gewinnt das Vertrauen der Stadtregierung, die uns die Verantwortung für ein Flüchtlingscamp mit der Kapazität für gut 10.000 Personen überträgt. Unsere rasche und effiziente Hilfe, unter anderem durch die Lieferung einer Ambulanz und Notfallmedizin für die Zivilbevölkerung von Kobane, weckt das Vertrauen des muslimischen Bürgermeisters der Stadt. Seine Einladung überrascht. Ihr Christen, kommt und helft uns und bringt den Segen eures Gottes mit. Denn vor 100 Jahren haben wir die letzte Kirche geschlossen oder zerstört und seither ist auch der Segen aus der Stadt weg. Baut hier eine Kirche und eine christliche Schule. Anfangs 2015 gilt Kobane als befreit. Tausende Flüchtlinge kehren zurück. Am 25. Juni 2015 überfallen IS-Terroristen erneut die Stadt, bomben sich den Weg frei und ermorden wahllos, wen sie finden, auch Christen. Unser Küchenjunge wird mit einer Bibel erwischt. Sie hacken ihm die Hände ab, dann den Kopf. Kurz zuvor hatte er uns aus seinem Versteck heraus am Telefon gesagt: Und wenn sie mich 10-mal umbringen, Jesus lebt und bleibt mein König. Der IS wird vertrieben. Zurück bleiben hunderte Tote und traumatisierte Überlebende. Kobane ist zu 80-90% zerstört. Auch das Leben vieler Menschen, die teils noch unter Trümmern liegen. Blindgänger und Minen gefährden die Überlebenden. Gesungen wird zur Feier des Sieges über die Stadt und um Mut zu sammeln für den Befreiungskampf für die Region. Zaghaft kehrt ein Hauch von Normalität zurück, doch unter dramatischen Bedingungen. Diese Familie kommt zurück, ihr Haus ist zerstört. Manche Familien harren seit Monaten in Hitze und Kälte aus, im Auto, auf Anhängern, in Zelten. Es gibt kaum genug zu essen, für Kinder kein Platz zum Spielen, keine Schule. Ein kleiner Kocher gilt hier als Luxus. Auch diese Familie ist nach Hause zurückgekehrt, um ein neues Leben zu beginnen. Der beste Ort der Welt ist für jeden das Zuhause. Unsere Stadt und unser Haus wurden komplett zerstört. Ich habe die Trümmer weggeräumt und das Zelt aufgestellt, wo unser Haus stand.
Wir haben kein Ackerland oder dauerhafte Arbeit. Manchmal gelingt es mir, Schafsmilch zu besorgen. So ernähre ich meine Kinder.
Wir haben monatelang keine Tomaten kaufen können, weil die Preise so hoch sind. Zurzeit arbeite ich als Wachmann in Kobane, aber der Lohn reicht nicht zum Leben. Es gibt sehr wenig ausländische Hilfe, aber wir schaffen das.
Das Leben ist sehr schön hier. Das ist mein Land, meine Leute. Wir würden niemals in ein anderes Land passen.
Seit dem Frühling 2016 ist AVC in Kobane eine offiziell anerkannte Organisation. Mitarbeitende, junge Konvertiten helfen, wo sie können, vermitteln Hoffnung in der zerbombten Stadt und in den Zeltlandschaften der rückkehrenden Flüchtlinge. Das Team arbeitet fast rund um die Uhr, kocht Mahlzeiten, verteilt Nahrung, versorgt Waisen und engagiert sich in medizinischer Nothilfe. So auch für diese beiden Kinder, die nach einem Luftangriff aus dem brennenden Auto gerettet wurden. Der taubstummen Frau wird nach einer Gehöroperation das Sprechen beigebracht. Der Hospitainer, ein fahrbares Ambulatorium, steht zur Überführung nach Kobane bereit. Die Bäckerei ist nach der monatelangen Odyssee der 60.000 Euro teuren Infrastruktur betriebsbereit. Kann aus 20 Tonnen Mehl für 30.000 Familien Brot produzieren. Wegen der türkischen Grenzblockade und unpassierbaren Versorgungswegen in Syrien musste unsere Bäckerei, wie auch diese in einem Keller, die Produktion einstellen. Der QR-Code auf der Brotverpackung führt zu einer Online-Bibel in kurdischer Sprache, immerhin schon mal Brot im geistlichen Sinn. Viele Kinder sind schwer traumatisiert. Familienangehörige wurden vor ihren Augen misshandelt und ermordet. Wir helfen bei der Traumaverarbeitung, teils auf ganz natürliche Weise, wie durch den Zoobesuch für 280 syrische Flüchtlingskinder und Jugendliche auf der türkischen Seite der Grenze. Jugendliche und deren Eltern finden auf spielerische Weise zu ein wenig Normalität zurück. AVC trainiert das Fußballteam für Jungen und stellt das offizielle Volleyballteam der Mädchen. Hunderte von Eltern und anderen Zuschauern besuchen die Spiele. Diese münden in Gespräche, spontane Bibelverteilaktionen, Frauengesprächsgruppen und Kurse zur Traumabewältigung. Explosiv ist nicht nur die politische Lage, auch das Wachstum der ersten Gemeinde in Kobane nach 100 Jahren. Bereits treffen sich hunderte neugeborene Christen in Gruppen, beten füreinander und erleben, wie Gott Wunder tut und auch auf andere Weise Mut macht. In der, menschlich gesehen, hoffnungslosen Versorgungslage in Kobane bleibt der Gemeinde nur das Gebet für ein Wunder, dass Gott wie einst bei Elia leere Töpfe füllt. Ein erster Transport erreicht vom Irak aus Kobane. Er ist zwar von der türkischen Grenze aus beschossen und vom IS angegriffen worden, aber niemand ist verletzt. Der zweite Transport wurde auf Wunsch des Bürgermeisters von Kobane in eine andere Ortschaft weitergeleitet, wo das Essen an 600 aus Aleppo geflüchtete Familien verteilt wird. So viel zur Solidarität unter den Kurden. Weitere Hilfstransporte werden nun dringend in Kobane benötigt. Das Leid der Flüchtlinge ist unermesslich.
Mein Mann ist gestorben. Ich ziehe meine zwei Kinder alleine auf und habe noch ein drittes aufgenommen. Dieses ist krank, hat oft starke Kopfschmerzen und fällt immer wieder in Ohnmacht. Ich bitte euch um Hilfe.
So, danke auf alle, dass ihr unser Volk hilft. Das sind die Kurden, die euch wirklich brauchen. Wir bedanken uns. Ich, der Chef, bedanke mich bei euch. Danke euch viel, viel mal.
Doch man trifft auch auf euphorische Szenen.
Der IS ist weg. Wir sind ihn los. Gott, wir wollen diese schwarzen Schleier nicht.
Beten Sie mit für Kobane und andere Städte in Kriegsgebieten. Und beten Sie, dass sich unsere Vision erfüllt. Kobane wird zu einem Hotspot zur Verbreitung des Evangeliums im Nahen Osten.
Unterzwischen ist auch der Hospitainer, der hier erwähnt worden ist, der ist letzte Woche mit der amerikanischen Luftwaffe direkt nach Kobane geflogen worden und ist jetzt bereits im Einsatz. Letzte Woche ist auch ein Team von der Gemeinde von Kobane, die besteht aus über 400 Menschen bereits, ist rausgegangen und hat gebetet und gesagt, Herr, du kannst auch wieder Wasser schenken. Und sie sind gegangen und haben gebohrt außerhalb der Stadt und die Fotos hier zeigen, dass sie etwa in 5 Meter Tiefe haben sie wieder Wasser gefunden. Und der Bürgermeister hat dann gesagt, jetzt ist der Segen von eurem Gott wieder da. Und so sehen wir einfach, wie Gott wirkt und die Menschen berührt sind. Es gibt fast keinen Tag, wo AVC nicht im kurdischen Fernsehen auch irgendwie etwas gezeigt wird davon, also von diesen Mitarbeitern hier vor Ort. Und das ist wirklich ein grosses Zeugnis geworden. Was Gott da macht. Und wir glauben wirklich, dass er noch Grosses vorhat. Ja, die gute Nachricht soll flächendeckend verbreitet werden. Wir unterstützen vom AVC her auch Sat 7. Sat 7 ist ein Satellitenfernsehen, das 7x24 Stunden christliche Programme in diesen Ländern aussendet. Und das ist an vielen Orten eigentlich das einzige Vernünftige, was man überhaupt im Fernsehen jetzt gesehen bekommt. Und das einzige, was noch irgendwie eine positive Substanz hat. Und es sind auch natürlich eben sehr viele Christen unterwegs in diesen Gebieten, die verfolgt sind. Und eine davon ist Miriam. Das ist ein Mädchen, das in einer irakischen Christenfamilie mit einer irakischen Christenfamilie musste fliehen. Und ich zeige euch jetzt das Zeugnis, wie Christen eben auch Gott erleben. Ich denke, das kommt durch das Zeugnis eigentlich von diesem Kind besonders gut raus. Ja, man kann es losfahren.
واحنا موجودين هنا واحنا موجود
Das läuft wahrscheinlich mit anderen Fenstern und darum außerhalb von der Präsentation. Wahrscheinlich außerhalb von der PowerPoint-Präsentation irgendwo.
واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئتني هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم ازيك يا مريم
زينه انت كيفك
انا زي الفل انت بتتفرج على ليش هيك فعلا
ايوه
حبي سات 7 كيدز
ايه
انت فين بلدك جايه من قرقوش برضو
ايوه من قرقوش انا
طيب انت عندك 10 سنين مش كده
ايوه
طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم
4 شهور
ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في قرقوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم
كان عندنا بيت وكنا متونسين بس يعني هنا ما متونسين بس الحمد لله يعني الله سترنا
واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئتني هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم ازيك يا مريم
زينه انت كيفك
انا زي الفل انت بتتفرج على ليش هيك فعلا
ايوه
حبي سات 7 كيدز
ايه
انت فين بلدك جايه من قرقوش برضو
ايوه من قرقوش انا
طيب انت عندك 10 سنين مش كده
ايوه
طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم
4 شهور
ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في قرقوش مش موجودة هنا دلوقتي في المخيم
كان عندنا بيت وكنا متونسين بس يعني هنا ما متونسين بس الحمد لله يعني الله سترنا
قصدك ايه يعني ايه الله سترنا
يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش
طيب انت حاسة قد ايه ربنا بيحبك صح
ايوه ربنا بيحبنا كلنا مو بس انا كل الناس يحبوهم الله
وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا
يحبهم بس ما يحب الشيطان
طب انت شايفه انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك
ما راح اسويهم ولا شيء بس يعني اقول لله يسامحهم
وانت تقدري تسامحيهم كمان؟
ايوه
بس دي حاجة صعبة قوي ولا حاجة سهلة ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم
ما راح اقتلهم يعني ليه اقتلهم بس زعلانة ليه طلعونا من بيتنا
طيب انت كنت بتحبي المدرسة في قرقوش صح؟
ايوه وكنت اولى دايما
كان عندك اصحاب كمان في المدرسة؟
أيوة.
موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟
أكو بس ما أعرف وينهم.
طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات سيفن كيدز، تحبي تقولي لهم حاجة؟
كان عندي صديقة وإذا هوني كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسة مع بعضنا، مع أنه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه أريد أشوفها. شوف بس،
أنت مش عارفة هي فين خالص صح؟
لا ما أعرف وينها.
طيب هي لو ساندرا بتفرج علينا دلوقتي أكيد هي كمان بعتلك سلامات وأكيد هي كمان بتحبك يا مريم.
بيني كثير وأنا حتى أحبها ويا ريت أشوفها يوم.
أكيد ونفسي كمان إحنا نبقى معاكي في اليوم ده.
علوة
يعني إيه؟
يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا،
وترجعوا كمان في بيت أحلى من البيت الأولاني.
كيف الله؟ ما كيفنا نحنا، كيف الله هو اللي يعرف.
طيب أنتي مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانة بتحسي إن يسوع سابك مثلا؟
لا، مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قرقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قرقوش، يعني رحنا من قرقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا.
أنت علمتيني حاجات كتير قوي.
شكرا. وأنت حتى علمتني.
علمتك إيه أنا؟
علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري، حسيت بمشاعري. أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا.
وأنت عارفة إن يسوع مش هيسيبك أبداً صح؟
ما رح يسيبنا إذا مؤمنة وثابتة بينه، ما رح يسيبني.
طيب قولي لي، أنت فاكرة ترنيمة أو فاكرة حاجة لما بتبقي قاعدة لوحدك كده بتحبي ترنميها أو تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكرة ولا حاجة خالص؟
عندي ترانيم.
بتحبي تقولي أكتر واحدة أنت بتحبيها؟ تبقى صغيرة وقصيرة بس نسمعها منك، إيه رأيك؟
أكو واحدة.
Ja, ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr das seht, aber mir berührt es wirklich, wie Gott eben sein Volk, die, die wirklich an ihn glauben, durchtreibt, mitten in den grössten Katastrophen innen. Und ja, Paulus hat einmal gesagt in Philipper 4,13, nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Und das möchte ich euch wirklich auch mitgeben heute. Jesus ist auch in deinen Sorgen und Nöten dabei und ist mit dir auf allen Wegen. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen am Fortschritten, ein bisschen am Limit. Ich kann eigentlich noch wollen, ein bisschen darauf eingehen, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Jesus will uns, dir und mir, heute Morgen das einfach klar machen und uns Mut machen. Wir haben gesehen, in diesen Situationen, in denen wir arbeiten, menschlich gesehen unmöglich. Aber Gott hat immer wieder einen Weg und hat immer wieder eine Möglichkeit. Und das ist das, was mich so begeistert an Jesus. Wir sind nie ohne Hoffnung. Und das ist auch das, was das Kind eigentlich zum Ausdruck gebracht hat. Weil Gott uns gern hat, macht er Unmögliches möglich. Das ist mir so richtig gross geworden. Und eben, ich erlebe häufig auch so Situationen oder Momente, wo ich Angst habe. Ich bin selber einmal illegal in einem Bus von der Türkei nach Kobane überreisen. Und wir sind bis 500 Meter an die Stadt hergekommen. Und dann hat es geheißen, ihr müsst sofort umkehren. Sobald ihr jetzt hier über den Hocker reinkommen, werdet ihr beschossen von der IS. Und das sind manchmal so Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, hat denn Gott wirklich noch alles im Griff? Oder es können auch Krankheitssituationen sein, Schicksalsschläge, die uns treffen. Und wir sind den Sommer unterwegs gewesen, auch auf den Philippinen. Und dort ist ein Lied, ist mir einfach so gross geworden. Und das heisst, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Das heisst, ich bin nicht mehr länger ein Sklave von der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Und die Band, die wir dabei hatten, hat das immer wieder gespielt. Und das ist so richtig eingefahren. Diesen Menschen dort, die auf den Philippinen, die jedes Jahr Angst haben vor den Wirbelstürmen. Auch dieses Jahr wieder waren grosse Stürme gewesen. Und wir haben dort ein Zeugnis gehört von einer Gemeinde. Früher sind die Leute, wenn so ein Wasserschlauch auf die Insel zugekommen ist, vom Meer her, sind sie davon gerannt. Und heute sind sie so mutig, dass sie in der Gemeinde geblieben sind, auf die Knie gegangen sind und dagegen gebetet haben. Und Gott hat das dokumentiert. Der Wirbelsturm hat sich gerade in Luft aufgelöst, vor den Augen der Gläubigen. Und wir dürfen erleben auch dort, dass Gemeinden seit der Katastrophe, die wir geholfen haben, das war eigentlich der Zweck von unserer Reise, zu sehen, was hat Gott gemacht aus dem Ganzen. Wir dürfen sehen, wie sich eine Gemeinde hat sich verzehnfacht. Wir haben an einem anderen Ort können ein neues Gemeindegebäude eröffnen. In Downtown Manila, im Armenviertel, haben wir auch eine neue Gemeinde können starten und 25 Menschen taufen. Und so sehen wir, wie Gott einfach dran ist. Und auch unmöglich scheinende Situationen oder Katastrophen kann brauchen, um Menschen wirklich zu sich zu ziehen. Und was mir so gross geworden ist, ist eben auch, es gibt im Buch Jesaja gibt's eine Geschichte, wo Jesaja, der Prophet, betet für sein Volk, wo in der Gefangenschaft ist, menschlich gesehen, eine unmögliche Situation. Aber Jesaja sieht sein Volk wieder in Jerusalem. Und er sieht, wie sie im Tempel Gott anbeten und wie Jerusalem wieder die auserwählte Stadt von Gott wird. Und aus dem heraus ist mir einfach so gross geworden, können wir so auch für unser Leben Prinzipien ableiten. Und indem wir wieder anfangen, mit den Möglichkeiten von Gott zu rechnen in unserem Leben. Manchmal scheint das unmöglich zu sein, aber ganz wichtig ist, dass wir vom Sieg ausgehen. Das Unmögliche fängt in unserem Denken an. Und auch ein Läufer zum Beispiel, wo eine lange Distanz zurücklegen muss. Ich habe hier vom Jungfrau-Marathon ein paar Interviews gehört. Und die haben gesagt, als ich unten angekommen bin, zwängen, habe ich gedacht, es ist fertig. Also das schaffe ich nie mehr, jetzt noch da raufspringen. Ich war schon erledigt, es hat mir schon alles weh da unten, wo es so richtig angefangen hat zu steigen. Aber letztendlich ist es einfach so, dass mit unseren Gedanken können wir viel mehr bewirken. Und wenn wir einen Glauben haben, der uns trägt, natürlich noch ganz anders. Und das ist mir einfach gross geworden. Dass wir anfangen zu erkennen, dass Gott den Sieg hat in jeder von unseren Situationen. Dass wir uns anfangen ausmalen, wie Gott Wunder wird tun, auch in deinem und in meinem Leben. Und dass wir eben wieder vermehrt auch im Gebet vom Sieg ausgehen. Und dass wir anfangen, für unsere Ziele zu beten, wo wir uns gesetzt haben. Dass wir uns aufmachen und immer wieder Schritt auch ins Ungewisse machen. Ich glaube, dort liegt der Segen drauf. Wenn wir Schritt tun, auch ins Ungewisse hinein, dann macht uns Gott die Türen auf. Und dann sehen wir, sobald wir uns in Bewegung setzen, wie sich anfangen, die Türen öffnen und wie Gott anfängt zu wirken. Und das ist eigentlich das, was uns eben auch die Verfolgten aus allen Ländern zeigen wollen. Es ist nichts unmöglich bei Gott. Auch wenn es schwer ist, Gott kann aus Schwierigkeiten Segen machen. Und das ist wirklich das, was ich denke, was wir auch mitnehmen dürfen. Und darum finde ich es so wirklich wertvoll, wenn wir uns mit den Verfolgten anfangen zu beschäftigen, wenn wir beten für sie. Wir kommen auch immer wieder Zeugnisse über aus Gefängnis, wo Leute uns sagen, ich spüre, wenn ihr betet. Es ist wie wenn ein frischer Wind durch die Zelle kommt und uns erfrischt. Ja, und darum möchte ich auch darauf aufmerksam machen. Wir haben so eine Gebetsmail, die wir allmählich versenden, wo so die wichtigsten Anliegen drauf sind. Natürlich sind nie Namen drauf oder Sachen, die könnten, Christen in Gefahr bringen. Andere Möglichkeiten sind eben, man kann Botschafter werden im AVC. Wir suchen immer wieder Leute, die auch unsere Arbeit bekannt machen. Man kann Einsätze machen. Da sind wir eben jetzt gerade wieder mit einem Team unterwegs in Asien. Also wenn irgendjemand Interesse hat, dann kommt doch auf uns zu. Und ja, damit bin ich jetzt eigentlich am Schluss angelangt. Es ist heute der weltweite Tag der Verfolgung, wo weltweit gebetet wird für Christen in Verfolgung. Und ich denke, die allerwichtigsten Gebetsanliegen sind wirklich, dass einfach junge Christen, vor allem auch, die frisch zum Glauben gekommen sind, oder auch solche, die in den Gefängnissen sind, verfolgt sind, dass sie bewahrt bleiben, dass sie standhaft bleiben können, dass sie ihren Glauben nicht aufgeben. Viele beten auch, sagen uns auch, betet nicht, dass sie freigelassen werden. Das sind dann schon ein bisschen die reiferen Christen natürlich. Betet nicht, dass sie freigelassen werden, sondern betet, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Das ist nämlich mein Auftrag, dass ich hier in einem Gefängnis bin und diesen Menschen, die in der tiefsten Finsternis sind, vielleicht von einem Land, das Evangelium ins Licht bringen. So möchte ich wirklich euch ganz herzlich danken und euch segnen.